Doing the most, RDG, LDGRN bei Flux FM, die Morning Show am Nachmittag. Und ich habe es ja schon angekündigt, wir gedenken heute noch einmal einem der ganz großen Berliner Punker, Micha Wahler, a.k.a. der Captain. Viele kennen ihn vielleicht als Frontmann der Fun-Punk-Band, die Surbiers. Andere sagen, Surbiers noch nie gehört. Wir haben einen Mann hier, der uns genau aufklären kann. Beckmann sei nah, ehemaliger Bandkollege und langjähriger Freund und ja früher bei den Rainbirds, heute bei Plan B. Da hatten wir ja letztens vor einiger Zeit auch schon mal mit Johnny zusammen gequatscht. Jetzt wollen wir aber über den Captain reden und wir freuen uns sehr, dass du hergekommen bist. Lieber Beckmann, herzlich willkommen in der Morning Show am Nachmittag.
Hallo.
Und ich halte hier etwas ganz Edles in meinen Händen, eine Doppel-LP, die Surbiers sozusagen nochmal in Gedenken an den verstorbenen Captain, in dessen Band du ja damals auch warst. Wann fing das an? Wann bist du Mitglied von die Surbiers geworden?
Also gegründet wurden die als Schülerband 1982. Und ich war dabei 85 bis 87 als Bassist und dann nochmal 90, 91 als Manager und Produzent.
Ach wirklich, ja. Die Rollen gewechselt. Ja. Du sagst doch, das ist eigentlich eine absolute Insider-Band. Wenn wir zurückgehen ins Jahr 81, was erzähl uns ein bisschen von dieser Zeit und was umwebt diesen Mythos dieser Band?
Ja, also das ist eine ganz spannende Zeit. Das ist das Jahr, bevor sich die Toten Hosen und die Ärzte gegründet haben und alle kamen im Prinzip aus der gleichen Suppe. Mhm. So, und der Captain war ein bisschen früher, hat die Band auch gegründet mit Sani, Hans Runge, das war dann der erste Ärztebassist und Bela hat auch direkt 83 als Aushilfsdrummer auf ein paar Aufnahmen und bei ein paar Konzerten gespielt. Und das war genauso diese Zeit, wo in Düsseldorf und in Berlin eben Fun-Punk entstand, weil am Anfang war das alles wahnsinnig lustig und die haben Quatsch gemacht auf der Bühne und wollten eben sich von diesem Nieten, Hasse meine Mark, Agro, Deutsch-Punk abheben. Die wollten aber die gleiche Energie haben, mhm, und haben dann eben angefangen, sich unmöglich anzuziehen, Hawaii-Hemden, bunte Hosen und haben total absurde Entertainment-Formen auf der Bühne gemacht, wie Gemüseschlachten zum Song Obst und Gemüse und so weiter. Und der Captain schwamm halt mit in dieser Ursuppe. Er war sogar der Erste, der eben eine deutschsprachige, lustige Punkband hatte. Und dann hat sich das von dort aus entwickelt.
Mhm, ihr habt einen riesigen Stammbaum hier aufgezeigt in eurer EP, die man wie ein tolles Buch aufschlagen kann. Das ist mit sehr viel Mühe gemacht. So kommt es mir vor, oder? Wann hattest du davon gehört, dass das entstehen soll?
Nee, es war so. Bei der Beerdigung vom Captain, das war am 18.03.2014. Mhm. Ich glaube vor einem Jahr. Oder haben wir heute den 17.?
Also heute haben wir den 18.
Genau, März. Genau vor einem Jahr ist der Mann beerdigt worden. Mhm. Und da sind alle gekommen. Mhm. Und wir haben dann in der Brithofskapelle ein Lied von ihm gesungen. So alle Musiker oder Ex-Musiker. Und abends noch im Clash ein Wipeout gemacht, ein paar Biers getrunken und an die alte Zeit gedacht und haben da nochmal ein paar Songs gespielt und dann in den Wochen darauf haben sich ganz viele Leute bei mir gemeldet, ich war nicht bei der Beerdigung, können wir nochmal ein Treffen machen und dann haben wir so ein Treffen gemacht, da kamen immer wieder 30 Leute am Montag um 7 Uhr und dann haben wir irgendwann gesagt, wir müssen irgendwas machen, weil der Mann hat nichts hinterlassen. Mhm. Zwei Singles und ein paar Samplerbeiträge und er wollte sein Leben lang eine LP machen. Mhm. Kann ich gleich mal sagen, warum es nicht geklappt hat. Und dann haben wir gesagt, wir müssen eine LP machen. Und dann haben wir einen Verein gegründet, Surbier Kultur und Handwerk, weil wir wollten nicht, dass jetzt irgendwelche Personen eine Platte machen und man denkt, die wollen jetzt eine Mark machen mit dem Captains Nachlass. Und dieser Verein hat ein Crowdfunding gemacht im November. Da brauchten wir 8.000 Euro und haben dann 13.000 gekriegt, mhm, weil überraschenderweise viele Leute
Fans noch da
waren und ja und auch dazugekommen sind. Und dann haben wir gedacht, wir machen jetzt einfach die allerschönste, sinnlos teuerste Platte der Welt und haben das ganze Geld für diese Platte und die Record-Release-Party ausgegeben und haben zu zehnt jetzt 9 Monate daran ehrenamtlich gearbeitet. Deshalb, das Ding wiegt 800 Gramm, ist Doppelvinyl, hat den schwersten Karton, den es gibt, ein 6-seitiges Booklet, bedruckte CD, also LP-Taschen, Plattentaschen, wo alle Texte drauf sind und so ein paar Punk-Fans, als sie das besprochen haben, haben schon geschrieben, das ist die schönste Punk-Platte aller Zeiten.
Ja, die sieht auch wirklich ganz toll aus.
Aber da steckt unsinnig viel Herzblut drin. Die hat, wie gesagt, 10 Leute haben umsonst gearbeitet, die hat bestimmt 40.000 gekostet und das musste aber sein, weil wir haben lange überlegt, jetzt eine CD zu machen, posthum ist so billig und dann sind Downloads auch wahrscheinlich beliebter und deshalb haben wir gedacht, es muss groß sein. Wir müssen die ganze Geschichte erzählen, wir müssen diesen Stammbaum zeigen und da gibt es auch ganz viele ergreifende Geschichten von Freunden und Weggefährten und das war so der Anspruch. Wir machen es jetzt einfach schön,
Wenn schon, denn schon.
Genau.
Und das Ding ist limitiert, oder? Hier steht jetzt bei mir drauf Nummer 6 von 500.
Genau, es gibt genau 500 und es ist genau eine übrig, weil 499 sind weg.
Ist nicht dein Ernst.
Ja, ja. Und zwar 3 Tage vor Veröffentlichung, aber 150 von diesen 500 sind im Handel. Mhm. Also wer eine kaufen will, zum Beispiel bei Fopo Records in Prenzlberg oder bei Dodo Beach, die haben ein paar. Mhm. Aber ich sehe schon, wir sind bei Amazon in den Alternative Charts auf Platz 60. Die verkaufen gerade, glaube ich, Platten als Vorbestellung, die es gar nicht mehr geben wird. Und wir müssen jetzt mal gucken, ob wir mit den Leuten, nicht alle Stücke gehören der Band, sondern viele Stücke gehören in Plattenfirmen. Wir müssen jetzt gucken, ob wir eine Zweitauflage machen dürfen, weil wir haben gedacht, wir müssen 500 machen, weil weniger kann man gar nicht machen. Und wenn wir 300 wegkriegen, ist super, dann haben wir 200 so im Regal für alle Zeiten. Jetzt ist das Ding weg. Und ganz viele Menschen haben noch gar nicht mitgekriegt, dass es die Platte gibt. Und jetzt mache ich hier Werbung für eine Platte, die vergriffen ist. Also wer eine hat. Und wie gesagt, das ist das Schlimme an Surbier. Ich habe heute bei Amazon geguckt, also die letzte Single von 2000, Möpse, hat Wölli damals produziert, kostet 80 Euro. Das ist eine CD-Single, das ist absurd. Und eigentlich wollten wir verhindern, dass Leute mit diesem Ding handeln. Deshalb müssen wir mal gucken, ob wir eine hinterher schießen. Aber die ist jetzt schon rar.
Erzähl uns noch ein bisschen vom Captain. Du hast ihn ja live und in Farbe erlebt. Das war schon ein Mensch der Extreme, oder? Also ja. Ich konnte zum Beispiel über ihn lesen, da wurde auch dann ab und zu mal einfach eine Tour oder ein Konzert abgesagt, weil er sich, weiß ich nicht, dann ein paar Blessuren oder anderen auch zugezogen hat. Was war das für ein Mensch?
Das war eine ganz interessante Mischung. Also eigentlich hochsensibel und hochbegabt, kam auch irgendwie aus einem großbürgerlichen Elternhaus, also der Vater irgendwie so eine Autoteilefabrik, und wollte aber nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten und hat sich dann so ein alter Ego geschaffen. Alle haben gedacht, das ist so ein Berliner Kneipenproll. Ganz viele Leute hatten auch Angst vor ihm. Und es war aber wirklich raue Schale, weicher Kern. Also da war eine ganz tiefe Künstlerseele drin. Und der war immens talentiert, aber er war eben im Prinzip auch von Anfang an schon ein bisschen krank. Das ist erst in den 90ern ausgebrochen. Es war aber so, dass in den 80ern die Stadt so hochtourig gedreht hat und alle so verrückt waren in dieser Szene, dass das gar nicht aufgefallen ist. Also da wurde sich damals wirklich noch dauernd, flog einer durch die Scheibe oder es ging was kaputt. Deshalb ist das nicht so aufgefallen. Aber was sein Talent anbetrifft, also Fein Urlaub zum Beispiel, hatte die ersten Jahre Ärzte wirklich Angst. Immer wenn der Captain mit einem neuen Song kam, hat er Angst gehabt, ist der jetzt besser als meiner? Also das Talent von dem war schon so anerkannt unter Kollegen, aber es hat irgendwie nie gereicht, da rauszukommen. Vielleicht auch Gott sei Dank, weil wir haben jetzt mal hier so einen Anti-Helden, oder?
Ja, ja. Hat er daran geknabbert oder war das für ihn dann auch irgendwie okay?
Na, ich glaube, er hat dann im Laufe jetzt seiner letzten Jahre eingesehen, dass das auch nichts mehr wird, weil irgendwann ist man dann auch zu alt, um durchzustarten. Mhm. Und er hat aber eigentlich kontinuierlich 30 Jahre lang an dieser Platte, die jetzt posthum kommt, gearbeitet. Er hat immer die Platte versprochen. Es gab immer wieder auch auf seiner Webseite Ankündigungen, nächstes Jahr kommt die Platte und dann kommt die Platte und sie kam nie. Und das war auch ein Motiv jetzt für seine engsten Fans und Freunde zu sagen, wir machen jetzt endlich die Platte, die er immer wollte.
Und jetzt ist sie fertig und zwar schöner, als er sich das wahrscheinlich je hätte träumen lassen. Wir hören ein Stück von Die Surbiers und zwar Kein Mann für eine Nacht und dann sind wir wieder zurück bei Flux FM. Die Surbiers bei Flux FM. Kein Mann für eine Nacht heißt das Stück Musik, was auch drauf ist auf dem, kann man sagen, auf der Tribute-Doppel-LP, die jetzt nochmal posthum erschienen ist, vergangenen Jahres, fast genau auf den Tag, genau vor einem Jahr, ist der Captain beerdigt worden und da wurde auch Musik gemacht, ne? Mhm. Und feierlich wurde er sozusagen verabschiedet. Das muss traurig und trotzdem schön gewesen sein, oder?
Ja, also mein Beitrag zur Beerdigung war, also irgendwann hat man mich angerufen und hat gesagt, wir müssen eine Beerdigung selber ausrichten, weil es gab auch keine Verwandten außer einer kranken Mutter. Und dann habe ich gesagt, okay, wo ich mich drum kümmern kann, ich rufe mal alle Musiker an und habe dann erst festgestellt, es gibt ja 14 plus 4 so halbe, so wird's, also 18, habe dann alle angerufen. 2 waren verschollen, einer ist immer noch verschollen. Aber die da waren, sind auch alle wirklich gekommen. Sogar Sani, den man 30 Jahre nicht mehr gesehen hat, stand auf einmal um 23 Uhr im Clash und sagte, ich will auch noch ein Lied spielen. Und da haben wir eben in der Kirche gesagt, was kann man machen? Wir spielen eins seiner Lieder. Und das haben wir dann so ganz würdevoll mit Wandergitarre und Akkordeon gemacht und haben eben hinten raus im Clash in der Gneisenauer Straße noch so ein paar Songs so ein bisschen lauter gespielt. Das war eigentlich alles.
Es ist ja auch interessant, dass diese Insider-Band doch auch bei vielen jüngeren Leuten beliebt ist, die sie vielleicht erst über die Ärzte, über die Hosen oder wie auch immer kennenlernen und das sozusagen von hinten aufrollen. Mhm. Ne? Wo begegnet einem diese Band, die Surbiers, dann, wenn man damals nicht Anfang der 80er, Mitte der 80er dabei war?
Na, in diversen Ärzte- und Hosenbiografien. Mhm. Es gibt diesen Götterdämmerung Tribute Sampler für die Ärzte von 97, da ist Wie ein Kind drauf, von den Surbiers selber gecovert, obwohl sie es geschrieben haben und Sani es mitgenommen hat zu den Ärzten. Es gibt, ich glaube, 12 Akkorde für ein Halleluja, eine DVD von den Hosen, da ist Teenage Rebel drauf. Es gibt Manta Manta, Til Schweigers ersten Film, da ist Möpse auf dem Soundtrack, hat 200.000 Stück verkauft, dieser Soundtrack. Also es gibt immer so, aber das war alles zu flüchtig, das hat nie gereicht für eine richtige Karriere, aber es gibt so Anknüpfungspunkte und jetzt kommen eben so 20- bis 30-Jährige, die das entdeckt haben und feststellen, die Songs sind eigentlich wertvoll. Also wenn ich das mag, dann mag ich die Surbiers auch. Und wir haben an seinem Todestag, am Valentinstag in Düsseldorf gespielt und ich habe hinterher wirklich mit 20, 30 jungen Männern und Frauen, so zwischen 20 und 30, reden dürfen, die gesagt haben, wir haben das so 2001, 2002 entdeckt und die waren praktisch so geboren zu einer Zeit, als die so bis zum letzten Mal außerhalb von Berlin gespielt haben, nämlich 1987. Krass. Ja, ganz krass. Und das ist aber zeitlos so ein bisschen. Und für die war das so, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das nochmal so sehen kann. Und ja.
Wir wollen euch auf jeden Fall einladen zur Record Release Party am Samstag in der Hafenbar in Tegel an der Greenwich Promenade. Wenn ihr sagt, da will ich hinkommen, da wird es wahrscheinlich eh schon brechend voll, aber trotzdem seid ihr herzlich eingeladen. Ja. Und Ende April, da gibt es ja nochmal auch ein exklusives Konzert von euch in Berlin. Ist das diese Record Store-Geschichte?
Record Store Day am 18.04. Irgendwie, Uhrzeit steht noch nicht fest. Vorm Dodo Beach, ganz toller Plattenladen. Mhm. In Schöneberg, in der Vorbergstraße, da spielen wir auch ein paar Songs und dann gibt es wahrscheinlich nochmal einen kleinen Unplugged im Ramones Museum Ende April und dann war's das erstmal.
Und bevor uns hier die Zeit davon läuft, ganz kurz noch was zu Zwei Boys für jedes Girl, ein Song, der auch mit drauf ist von Die Suppe. Es sind halt ein paar Sätze dazu, wir müssen um 5 Uhr gleich Schluss machen, aber sag noch kurz.
Ganz schnell, also 1991 hatte der Captain's geschafft nach 10 Jahren Plattenvertrag, einen großen Plattenvertrag, einen Major-Plattenvertrag bei Universal. Tim Renner war damals Chef, war hier gerade an die Spree gezogen und signte die Surbiers. War ihm auch eine Herzensangelegenheit. Und Zwei Boys für jedes Girl bezieht sich auf den Zwangsumtausch. Zwei Ostmark für eine Westmark. Und der Captain war ein bisschen unzufrieden mit der Wiedervereinigung, was da vorfiel, was da passierte, wie Kohl das abgewickelt hat und wie die Menschen nicht zusammenfanden, hat diesen Song geschrieben, den leider keiner damals so richtig verstanden hat. Aber wir haben eine Surbier-Revolution gemacht und waren auf allen Marktplätzen aller Hauptstädte der neuen Bundesländer. Ich war in Rostock mit 1000 Luftballons, wo drauf stand, wir machen eine neue Revolution und einem Gewinnspiel und sind ungefähr 5 Leute stehen geblieben, weil das wollte keiner zu der Zeit. Und es gab dann die berühmte Record Release Party in der Insel der Jugend, wo Tim Renner als Plattenfirmenchef eine Viertelstunde zu spät kam und der Captain ihm wirklich ordentlich angeschissen hat. Das ist die Legende auch, er hat ihn gewürgt. Und daraufhin haben die sowieso im Plattenvertrag verloren. Das stimmt nicht, sondern Michas Bruder hat sich kurz danach umgebracht und er hat daraufhin abgebrochen. Hat also das Universal-Album nie gemacht, tragischerweise. Er hat eine riesige Tournee gehabt im Herbst, hat er auch abgebrochen. Und da war auch erstmal so ein paar Jahre Ruhe. Das war so ein bisschen auf dem Höhepunkt den Tiefpunkt gesetzt. Aber wer hätte das nicht gemacht wiederum, ja?
Allerdings.
Genau.
Diesen Song hören wir uns jetzt an. Zwei Boys für jedes Girl. Beckmann, vielen lieben Dank, dass du hier warst. Wir können deine Karriere weiterverfolgen mit Plan B. Und ihr seid ja dazu eingeladen, auch zum Beispiel in welchen Plattenladen nochmal zu gehen und euch eines dieser wunderbaren, wirklich sehr raren LPs zu holen?
Also ich weiß, in Berlin Fopo Records bei Fossi, ganz toller Laden im Prenzlberg und auch Dodo Beach. Da bringe ich heute Abend selber ein paar hin. Ich habe welche im Auto. Da gibt es jetzt also die nächsten Tage welche. Aber wie gesagt, es gibt ganz wenig im Handel. Wer eine möchte, muss losrennen. Wir wissen nicht, ob wir eine Zweitauflage machen dürfen.
Zwei Boys für
jedes
Girl.
Okay, super.
Zwei Girls für jeden Boy.